Mittelpunkt. Präsentiert vom Teppichdoktor. Verkauf, Reinigung und Restaurierung von Orientteppich. Teppichdoktor.ch.
Im Doppelpunkt an diesem Sonntag am 11. der Wiederholung am 6. der Kurt Pelda, Kriegsreporter. Neben dem Krieg im Iran geht der in der Ukraine fast vergessen. Was aber läuft dort? Der Kurt Pelda war während langer, langer kalten Woche in der Ukraine und erzählt uns seine Erlebnisse und seine Einschätzungen. Mit ihm unterhält sich im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski.
Нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався. Ми нові інженери буття.
За дириконами сонце встає, світає переконаним. Взяти своє вже горить Вавилонами в лавах з мечем. Бо запеклих вогонь не пече. За дириконами сонце встає, світає переконаним. Взяти своє вже горить Вавилонами. Лавах з мечем, бо запекли, вогонь не пече.
Kurt Pelda, seit der 19. ist, war ein Kriegsreporter gewesen, an den verschiedensten Orten, 17 Kriegsorte war. Jetzt im Moment gerade in Israel, reden wir ganz am Schluss. Aber kurz vorher war ich noch in der Ukraine gewesen. Kurt, danke vielmals, dass du Zeit findest für das Gespräch. Erzähl mal, du hast mir ja gesagt, kurz bevor wir das Gespräch geführt haben, die Medien berichten falsch über die Ukraine. Was ist das Richtige?
Die Ukraine steht militärisch im Moment so gut da wie schon lange nicht mehr. Das kann man natürlich auch anders formulieren, nämlich so, wie es die Medien meistens sagen, nämlich die Situation ist sehr schwierig. Die Situation ist im 25 vor allem ist vielleicht die schwierigste Situation gewesen für die ukrainische Armee. Aber die Armee hat sich erholt. Ich höre auch, dass wieder mehr Leute rekrutiert werden, mehr Leute trainiert werden. Die kommen auch an in Einheit. Also mir hat gerade gestern ein Freund geschrieben, dass seine Kompanie, das sind eigentlich nur Drohnenpiloten, dass die jetzt nochmal 10 Leute bekommen und dass sie wachsen, dass sie neue Positionen, das heisst also irgendwelche Bunker, wo die Piloten dann drin sitzen und ihre Drohnen starten, dass sie neue Positionen übernehmen. Und das ist eigentlich das, was ich von einigen von meinen Leuten höre. Das ist vielleicht nicht repräsentativ für die ganze Armee, aber es ist Fakt, dass die Ukraine in den letzten ungefähr 8 Monaten 3 recht erfolgreiche Gegenoffensiven. Es gibt Leute, die sagen, das sind gar keine Offensive, das sind nur ein Gegenangriff. Von mir aus Gegenangriff gestartet haben. Und das zeigt halt eben auch, dass Russland ähnliche Probleme hat bei der Rekrutierung von Soldaten wie die Ukraine. Und dass halt die lange, lange Front von, wenn man alles zusammenrechnet, rund 1200 Kilometer, aktiv, so richtig aktiv sind 700 Kilometer. Das ist halt auch für ein Land wie Russland sehr, sehr viel Territorium. Und man darf nicht vergessen, Russland hat in der Ukraine so um die 720'000 Soldaten. Die Ukrainer haben über 800'000. Natürlich müssen die Ukrainer noch eine lange Grenze mit anderen Nachbarstaaten abdecken. Aber einfach schon allein die Zahlenverhältnisse zeigen, mit 700'000 Mann kann man nicht wirklich eine gut vorbereitete, die gut organisierte Armee von 800'000 Mann besiegen. Das geht einfach nicht.
Das heisst, die, die angreifen, müssen ja immer mehr haben, heisst etwa dreimal mehr. Genau. Und das ist ja offenbar nicht der Fall. Aber du sagst also faktisch, was doch ein bisschen überraschend ist, es gibt auch andere, der Michael Kormann, einer der grossen Experten in diesem Zusammenhang, hat das auch gesagt, die Zeit ist eigentlich auf der Seite der Ukraine und nicht auf der Seite der Russen, wie es da meistens irgendwie in unseren Medien heisst.
Also ich würde sagen, unter zwei Bedingungen. Erste, wichtigste Bedingung ist, dass der Westen weiterhin die Ukraine unterstützt. Amerikaner sind praktisch rausgefault. Die liefern nichts mehr, nicht direkt jedenfalls, aber die Europäer liefern. Das sieht man auch, das sieht man im Hinterland mit riesigen Konvois, die von Westen her kommen, wo Kriegsmaterial bringen, man sieht es an der Front. Also die Leute beklagen sich nicht über Munitionsmangel oder über den Mangel an Drohnen. Also die westliche Unterstützung muss weitergehen, damit man das kann sagen, Zeit schafft für die Ukraine. Und das Zweite ist, und das dürfen wir nicht vergessen, die Russen haben bis jetzt kaum Zwangsrekrutierungen gemacht. Also in der Ukraine, in den besetzten Gebieten, haben sie Leute zwangsrekrutiert. Aber es hat keine Generalmobilmachung gegeben. Einmal hat es eine Teilmobilmachung gegeben. Und bis jetzt werden die meisten Soldaten mit Geld angelockt. Wenn sich der Putin aus der Not raus trotzdem entscheidet, das Unpopuläre zu machen und eine Generalmobilmachung oder eine Teilmobilmachung auszurufen, dann könnte sich das Kalkül ändern, weil dann hätten die Russen genügend Leute, um die Ukrainer wirklich in Bedrängnis zu bringen.
Also, gehen wir ein bisschen diese Sache durch. Du hast das erlebt, auch die ganzen kalten Nächte, die da in der Ukraine geherrscht haben, vor allem, weil eben die Infrastruktur in weiten Teilen zerstört worden ist. Wie ist das denn direkt jetzt bei dir angekommen? Oder bei den Leuten, mit denen du dich dort zusammengefunden hast?
Es ist zum Teil schon auch Verzweiflung. Wir reden ja hier immer von der Resilienz von den Ukrainern.
Und aber ist das richtig, das mit der Resilienz? Ich habe gehört, die Ukrainer sagen, man immer sagt, wir sagen resilient und wir sagen unzerstörbar, aber eigentlich wollen wir das gar nicht mehr so hören.
Genau, sie regen sich auf über das Wort. Weil viele von den Leuten sagen, wir haben doch gar keine Wahl. Also wenn es kalt ist, dann müssen wir halt mit der Kälte irgendwie umgehen. Das macht uns keinen Spass, wir sind nicht stolz drauf. Wir müssen hier einfach durch, weil also die einzige Option wäre zu flüchten, also in den Westen, nach Europa zu flüchten. Und das können ja nur die Frauen und Kinder, die alten Männer und die Familienväter, die mindestens 3 Kinder haben. Alle anderen müssen bleiben und die müssen sich irgendwie in das reinschicken. Also es gibt Leute, die sich dann halt irgendwie kleine Dieselheizungen besorgen. Das Zeug, das gibt es alles in der Ukraine, ist mittlerweile aber sau teuer. Also zum Teil ein Vielfaches von dem, was so ein Produkt in der Schweiz will kosten. Und versuchen sich irgendwie über die kalte Zeit hinweg zu retten. Was ich so als verwöhnten Schweizer schon sagen muss, die Ukrainer sind mir schon in der vorangegangenen Winter, wo nie so hart gewesen sind wie der, als hart im Nähen scheinen. Also wie Soldaten zum Teil umeinander laufen, in Frontnähe, also nicht gerade im T-Shirt, aber sie haben irgendeine dünne Jacke und ich friere in meiner dicken Daunenjacke. Also die Leute sind schon ganz anders gewöhnt wie mir. Aber dass sie leiden, dass vor allem die leiden, die sowieso so schwach sind, also die Alten, die Kranken, die Behinderten, zum Teil eben auch Kriegsveteranen, die sich nicht mehr bewegen können, die auf die Pflege angewiesen sind, alleinerziehende Mütter, wenn die dann eine Wohnung haben, wo es 10, 12 Grad kalt ist, dann wird das Leben wirklich zur Tortur. Und das ist für viele der Fall. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass Behörden, dass der Staat alles macht, um die Heizungen wieder in Gang zu bringen, den Strom wieder zurückzubringen in die Wohnungen und dass gelingt auch immer wieder. Dann machen die Russen wieder irgendetwas kaputt und dann fällt der Strom wieder aus. Und der Strom ist ja eigentlich noch das Letzte, Strom und Gas, um noch irgendwie zu heizen. Also ich habe mir auch, wenn es Strom hatte, habe ich halt so einen Heizstrahler. Und da hätte also mein Schlafzimmer ist auch so um die, was heisst ich, 12 Grad gesehen, aber dort, wo ich geschafft habe, habe ich es dann schon 15, 17 Grad aufbekommen.
Aber wie lebt man denn, oder wie hast du gelebt? Wie hast du gelebt und gegessen und geschlafen? Wo hast denn du auch Ort gefunden, wo du dich eben mit dem Nötigsten hast können versorgen in diesen 3 Wochen?
Die Vorstellung, dass das so viel anders ist wie bei uns, ist falsch. Es gibt überall Supermärkte. Es gibt überall Bibliotheken, wo man sich aufwärmen kann. Man kann in Geschäften viele Supermärkte tolerieren, dass wenn Leute einfach kommen, um sich aufzuwärmen. Weil die haben einen eigenen Generator, eine eigene Heizung, das funktioniert. Es hat auch in Kharkiv, also 30, 35 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, riesige Kaufhäuser, die auf 18, 19, 20 Grad hochgeheizt sind, wo die Leute einfach können sein und sich aufwärmen. Und die machen das tatsächlich auch. Also ich bin mal in eins reingelaufen, einfach weil ich kalt hatte und habe mich dort aufwärmen. Und dann war dort ein Live-Konzert von einer ukrainischen Sängerin und viele Leute. Und die haben das irgendwie genossen, wie sie wie so eine kleine Pause von diesem Krieg und Pause davon zu denken, wie kann ich eine warme Sache bekommen. Es gibt Restaurants, es gibt Bars, es gibt Cafés. Das ist natürlich für die Leute, die Geld haben. Und das Schlimme ist halt eben für die, die wirklich arm sind und die nicht mehr so mobil sind, dass sie nicht mehr aus ihren Wohnungen raus können oder wollen. Und dann friert man. Wenn man hingegen rausgeht, klar, draußen war es minus 15 zu dieser Zeit. Jetzt ist es wesentlich wärmer. Aber damals war es minus 15, minus 16 Grad zum Teil. Und dann kann man natürlich nicht ewig draußen sein. Man muss irgendwann rein. Und man sucht sich natürlich dann einen Ort, wo eine eigene Heizung hat, wo einen eigenen Generator hat für den Strom. Und dann kann man die Kälteperiode durchaus überbrücken.
Also der Putin macht ja Terror gegen die Zivilbevölkerung. Immer wieder wird die Infrastruktur gezielt zerstört. Wasser, Elektrizität, Gas, du hast es erwähnt, die müssen das wieder flicken, immer wieder. Wie effizient sind da die Ukrainer? Wie schnell sind sie da in der Lage, das wieder anzubringen? Wie hast du das erlebt?
Also, wenn man die Grösse der Zerstörungen anschaut, dann ist das erstaunlich, dass sie überhaupt schaffen, einen Teil davon wieder in Gang zu bringen. Also sie sind wirklich auf Battletour, also auch die ukrainischen Diplomaten, auch hier bei uns in der Schweiz, zum schauen, wo gibt es grosse Generatoren, wo gibt es Transformatoren, die werden ja vor allem von den Russen zerstört, also die die Hochspannung in niedrigere Spannung umwandeln, damit man es dann am Schluss in das Verteilnetz von der Städte einspeisen kann. Das wird häufig zerstört und was ich dann halt davon gesehen habe, ist halt vor allem auch, mit welcher Kreativität Ukrainer versuchen, die Transformatorenstationen zu schützen. Das sind ja zum Teil riesige Werke und da hat es noch riesigere Masten nebendran. Also einfach eine Möglichkeit, die zu schützen. Masten, wo schwere Netze dran gehängt werden, damit die Drohnen, meistens sind es ja Drohnen, die Russen benutzen, um diese Sachen anzugreifen, damit die dort drinnen explodieren und nicht in den Transformatoren. Und dann werden natürlich die mit Betonwänden, mit Sandsäcke, weil mit allen Möglichkeiten, die sie haben, wird das geschützt. Aber das ist natürlich am Schluss ist es Arbeit. Also das sagen mir meine ukrainischen Freunde jetzt. Die Stromausfälle, das wird noch lange anhalten, auch wenn die russischen Angriffe aufhören.
Aber wie stark ist überhaupt die Abwehr, die Ukrainer bieten können? Wie viele Abwehrraketen haben sie? Und wie viel Prozent von denen, die abgeschossen werden, sind ja pro Nacht mehrere hundert, die von Russland kommen, können sie abfangen und wie viel können sie nicht abfangen?
Also die Abwehrraketen, also Systeme wie Patriot, Iris, SAMP-T und so weiter, die sind primär für Cruise Missiles und ballistische Raketen. Die Dinge sind ja extrem teuer und wenn man mit so etwas auf eine Drohne schießt, die vielleicht zwischen 20 und 50.000 Dollar kostet, ist das extrem ineffizient. Der grösste Schaden wird wahrscheinlich schon durch die Drohnen verursacht, weil die werden wirklich zu Hunderten eingesetzt. Und da sind die Ukrainer, also mit einer traditionellen Flugabwehr, klar, sind sie präsent, aber was am effizientesten ist, sind halt die alten Gepard-Flugabwehrpanzer, aber auch Helikopter, die den Drohnen nachfliegen und sie so abschießen, aber auch Luftwaffe für die Ukraine, also ein grosser Teil von den westlichen Jets, die geliefert worden sind, F-16, Mirage 2000, sind jede Nacht damit beschäftigt, die Drohnen zu finden und zu zerstören. Und das ohne das ging es nicht. Also das ist wirklich auch eine Lehre für den Westen. Man muss ein bisschen wegkommen von dem Hightech-Denken, das unglaublich teuer ist, was sehr lang braucht, um solche Abwehrsysteme zu produzieren. Und man muss einfache, günstigere Waffen haben, die man aber in Massen herstellen kann. Zum Beispiel so, wie das die Ukraine jetzt machen mit Abwehrdrohnen, also mit Drohnen, wo die Shahid-Drohnen, die Geran-Drohnen, wie die Russen sie nennen.
Die, die aus Iran ursprünglich gekommen sind, die sie jetzt, glaube ich, nachbauen, zum Teil in Russland.
Genau, die werden in einem riesen Werk, weiter weg von der Ukraine, werden die hergestellt und dann eben zu Hunderten losgeschickt. Und die Jägerdrohnen von der Ukraine, das ist etwas, was sehr erfolgreich ist. Die kosten in der Regel wesentlich weniger wie $10,000 und haben eine hohe Trefferquote. Das einzige Problem da ist, man muss wissen, wo die Drohnen sind. Also man muss sich können identifizieren, wo die Drohnen strömen. Es sind die richtigen Wellen, die da kommen, wo die durchfliegen. Und dann kann man die abschießen. Das machen die Ukrainer sehr gut. Aber es ist natürlich auch so ineffizient, weil eigentlich müssten sie die Drohnenherstellung, die grossen Fabriken von den Russen können bombardieren. Und das können sie nur mit ganz weitreichenden Cruise Missiles, also eben wie die amerikanische Tomahawk, aber die werden nicht geliefert.
Jetzt haben sie die Flamingo. Man hat es gehört von dieser Flamingo-Waffe, die auch Mittelstreckenraketen ist. Und im Gegensatz zu Putin greife ja die Ukraine nicht Zivilbevölkerung an, sondern eben so Waffenfabriken oder Flugplätze etc. Wie effizient ist jetzt die Flamingo? Wie oft wird die eingesetzt?
Also am Anfang war es recht enttäuschend gewesen. Es ist ja keine Rakete, es ist ein Cruise-Missile. Ein Marschflugkörper, der tief fliegen, relativ schnell, aber tief, um das russische Radar zu unterfliegen. Und das hängt natürlich davon ab, wie gut so eine Lenkwaffe programmiert ist, weil es hat ja Hügel, es hat Berge in Russland und die müssen die umfliegen oder drüber fliegen. Und für das braucht es eine ganz genaue digitale Karte, wo alle Höhen drinnen verzeichnet sind und die Cruise Missile muss dann über das drüber oder nebendran durchfliegen. Und das ist wohl am Anfang ein Problem gewesen. Und dann ist auch ein Problem gewesen, dass die Russen eine von den Fabriken zerstört haben, wo die Flamingos hergestellt worden sind. Jetzt in letzter Zeit gibt es aber Erfolgsmeldungen. Aber soviel ich weiß, ist die Reichweite noch nicht genügend, um das grosse Drohnenwerk weiter weg von der Ukraine anzugreifen. Da braucht es wirklich etwas, das dann um die 2000 Kilometer Reichweite hat.
Also, reden wir doch über die Situation dann auch an der Front, wo ja du auch gewesen bist. Wir haben am Anfang einen Song gehört, Babylon von Yarmouk. Was ist das für ein Song gewesen? In welcher Sprache? Ist das Russisch oder Ukrainisch?
Nein, das ist Ukrainisch. Das ist aber ein Sänger, der auch in Russland populär war. Er hat auch auf Russisch gesungen zum Teil. Das hat man ihm dann in der Ukraine je nachdem angekleidet. Er ist 2022, hat er quasi seine Sängerkarriere aufgegeben und ist zur Armee. Und das Lied handelt auch ein bisschen von seinen Erfahrungen als Soldat. Also er singt von den Abraumhalden, von den Minen im Donbass, wo er offensichtlich gekämpft hat. Da gibt es auch Fotos von ihm. Und er singt halt, ja, er hat sich ein schönes Leben gewünscht und als Sänger hätte er das auch können haben. Aber er hat sich entschieden, das zu machen, was man machen muss, wenn die eigene Kultur, die Sprache, wenn alles bedroht wird durch, er redet auch von diesen Barbaren, die Shahid-Drohnen in Kinderzimmer schicken in die Ukraine. Also es ist eigentlich ein Lied von jemandem, wo bereit ist, zu kämpfen und umzukommen. Und das ist auch der Grund, warum ich es ausgewählt habe.
Wow. Also, machen wir einen weiteren Musiktitel. Distance is the only measure bei mir. Am Telefon oder am Computer in Tel Aviv, der Kurt Belda, der mehrere Wochen jetzt gerade in der Ukraine wieder einmal verbracht hat.
Cross the dam, they all come wild to the night. In the settings on it all looks fake, hopeless time. I've been wearing myself thin and losing sight of what is real. Dressing up for the one I know. By the river bank beyond the trees, in a hideaway, I go leaving for a while. I was made to love, but I was born into a mind not to try. Daylight from your eyes. Over the pass, an eagle flew away, but I caught his eye, and there he lingered for a while. And he glimpsed into my soul thinly, it was veiled in the brush. I was hiding underneath, I was blinded by the rush. That night I lost the plot as the meaning drew away. It was buried in the deep under the words I couldn't say. In the amber of the fire I saw the face of the one I love. It is still driving me.
Der Kurt Belda ist jetzt gerade wieder zurückgekommen aus der Ukraine. An der Front hat sich im letzten Jahr eigentlich wenig da. Und du hast am Anfang sehr optimistisch gesagt, es sieht besser aus für die Ukrainer als zuvor. Wie ist denn die Front heute im Vergleich zum Anfang des Krieges? Am Anfang haben wir die Schützengräben gesehen, die an den Ersten Weltkrieg erinnert hat. Das ist, glaube ich, heute ganz anders geworden, oder?
Ja, die Schützengräben gibt es natürlich immer noch, die sieht man auch auf Google Earth. Aber niemand benutzt die, weil es ist eigentlich wie ein programmiertes Grab. Ein Schützengraben ist ja oben offen, der ist ja eigentlich dazu da, um gegen Beschuss von der anderen Seite zu schützen. Aber ein offener Schützengraben nützt nichts gegen Drohnen. Die kommen von oben, die werfen ihre Bomben ab oder fliegen in den Schützengraben rein. Also das ist, wenn man sich in einem Schützengraben heute versteckt, ist man ganz schnell tot. Was es heute gibt, sind überdachte Gräben, also quasi Tunnel oder mit Netzen geschützt. Das gibt es. Aber es gibt vor allem verstreute Bunker, wo man sich versteckt. Tarnung ist extrem wichtig, damit einem Drohnen eben nicht gesehen. Man bewegt sich nicht. Das ist ganz anders wie am Anfang des Krieges. Da hätte man noch mehr oder weniger zur Front laufen oder je nachdem sogar mit dem Auto fahren. Das ist heute extrem gefährlich. Also man muss schauen, dass man sich möglichst nicht bewegt, weil Bewegungen fallen den Drohnenpiloten auf, vor allem in der Nacht mit den Nachtsichtkameras. Sie sind ja in der Nacht eigentlich noch viel, viel wirksamer wie am Tag. Und in diesen Bunker wird dann halt eben nicht gelebt, werden Drohnen gestartet, also für das muss man dann schon raus, um die Drohnen zu starten. Und vernetzt ist das alles mit Kommunikationssystemen, also auf der ukrainischen Seite vor allem mit Starlink. Es gibt auch andere Systeme. Und bei den Russen, die haben bis vor kurzem auch Starlink benutzt in der Ukraine. In Russland ist Starlink ja gesperrt. Und jetzt hat Elon Musk den Saft abgedreht, der russische Gerät.
Und ist das für die Russen wirklich heftig? Also hat das die massiv getroffen? Hat sich da etwas verändert, wo du gemerkt hast, nachdem die Starlink nicht mehr einsetzen konnten, dass da sich an der Front oder überhaupt im Krieg etwas verändert hat, massiv?
Also ich habe nichts gemerkt, ich bin aber auch nicht so weit vorne gewesen. Also die Drohnen verhindern, dass ich so weit führen gehe, wie ich das noch vor ein, zwei Jahren gemacht habe. Ich bin in Frontnähe gewesen und was mir die Leute dort erzählen, ist schon, dass Angriff von Drohnen, die eben mit Starlink gesteuert worden sind. Das heisst, Drohnen, die 30, 40, 50 Kilometer oder noch weiter hinter der Front Nachschubfahrzeuge von den Ukrainern angegriffen haben. Das ist ein echtes Problem geworden. Das ist besser geworden. Aber wie sich das jetzt auf die Kommunikation der Russen auswirkt, ist schwierig zu sagen. Sicher am Anfang Katastrophen in den Gebieten, wo sie von dem abhängig gewesen sind. Die müssen wieder zurückgehen auf alte Funkgeräte. Und mit diesen Funkgeräten kann man ja nicht Videobilder übertragen. Es geht ja häufig darum, dass man Drohnenbilder, aktuelle Drohnenbilder, die kommen in den Kommandoraum auf XX Bildschirm. Also ich habe das schon häufig gesehen bei den Ukrainern, die machen das genau gleich. Und wenn die Drohnenbilder nicht mehr kommen, können die Kommandanten nicht mehr entscheiden, wo sie ihre Mittel einsetzen, was überhaupt passiert. Also es ist wie wenn einer, der nicht gut sieht, seine Brille verliert. Mhm. Aber die Russen haben in diesem Krieg bewiesen, und das, man darf sie eben nicht unterschätzen, dass sie sich immer wieder haben können anpassen an schwierige Bedingungen. Und ich bin ziemlich sicher, dass sie mit der Zeit einen Ersatz finden werden. Es gibt auch russische Produkte, die sind längst nicht so gut wie Starlink, aber man kann sich behelfen. Jetzt zum Beispiel machen sie das mit so Richtfunkantennen, wo quasi das Wi-Fi, das wir von daheim her kennen, einfach über grössere Distanzen mit einer Richtfunkverbindung von A nach B und von dort weiter nach C. So versuchen sie, den Ausfall von Starlink zu ersetzen. Oder auch mit Glasfaserkabel. Die sind störungssicher. Also es gibt Möglichkeiten. Und nach einer gewissen Zeit wird der Wegfall von Starlink für die Russen wahrscheinlich nicht mehr so schlimm sein wie am Anfang.
Also die Ukraine haben eine riesige Sperranlage gemacht. Komplizierte Anlagen, kannst du ein bisschen erklären, du hast das gesehen, vor allem eben werden die grossen Städte dort im Donbass auf die Art und Weise noch geschützt, wo die Russen nicht so recht vorankommen, Kramatorsk und die anderen Städte, die noch dort in der Hand sind von der Ukraine. Wie sehen die Sperranlagen aus und wo sind die?
Die sind weit hinter der Front, weil man in der Frontnähe ja nicht mit Backo, mit schwerem Material kann Befestigungen bauen. Das wäre viel zu gefährlich. Und gleichzeitig ist der Plan offensichtlich auch, dass man sich auf einen langen Krieg einstellt und das heisst, man befestigt ein Gebiet weit weg von der Front für den Fall, dass die Russen vorrücken. Was sie ja eigentlich fast auch im ganzen Krieg gemacht haben. Ein bisschen langsamer wie im Ersten Weltkrieg, die damaligen Kriegsparteien, aber sie sind ja vorgerückt. Und man muss sich das so vorstellen, das sind drei tiefe Panzergräben, wobei Panzer heute nicht mehr die gleiche Bedeutung haben wie am Anfang vom
Krieg. Aber die kommen trotzdem noch mit den Panzern draussen.
Zum Teil schon, aber sind eben auch, mittlerweile sind das auch Hindernisse für die Infanterie. Am Anfang hat man die Panzergräben einfach so gemacht und so los. Und dann sind die russischen Soldaten bei den Angriffen, haben sich dort drinnen versteckt und sind je nachdem am Graben entlang gelaufen, Front gefunden haben. Und das hat mir jetzt geändert. Jetzt hat mir die Panzergräben gefüllt mit Rasierklingendraht, 3-4 Rollen. Und so wird es jetzt extrem schwierig für Infanteristen, ohne irgendwelches Gerät da durchzukommen. Es sind drei so Gräben.
Also drei hintereinander.
Betonhindernisse, drei hintereinander. Also so eine Sperre ist, zum Teil sind das die 100 Kilometer lang und also tief, so zwischen 100 und 150 Meter. Und die Idee ist jetzt nicht, dass die Russen nie dort durchkommen. Natürlich kann man eine Bresche schlagen oder man kann eine Eisenbahnlinie oder eine Strasse, die durch die Sperre durchführt, dort kann man natürlich durchbrechen, auch wenn das vermint wird und so weiter. Aber dann sind die Russen in einem kleinen Kanal konzentriert und der ganze Nachschub muss durch den Kanal durch. Und das ist der Ort, wo die Ukrainer dann mit der Artillerie, aber auch mit ihren Drohnen, die Leute töten. Und es gibt bereits Videos, die das zeigen. Also es ist wirklich verheerend. Und ich glaube schon, dass wir mit diesen Sperren, die ja eigentlich, die sind nicht mehr, da hat es keine Schützengräben, da sind nicht unbedingt gerade Soldaten ein paar hundert Meter dahinter, sondern das wird vor allem mit Drohnen und mit Artillerie verteidigt und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem von draussen.
Also überhaupt Drohnen, das ist ja das, was der Krieg bestimmt, eine neue Kriegsform wird da laufend perfektioniert. Aber die Drohnen, so habe ich jetzt irgendwo gelesen, das sind nicht einfach nur Sachen, die man fliegt, die brauchen auch viele Leute, die dahinter sind. Also die Ukrainer müssen viele Leute rekrutieren, um die Drohnen dann auch richtig einzusetzen. Wie hast du das erlebt?
Ja, natürlich. Es werden natürlich vor allem junge Leute Gamer. Gamer sind in der Regel gut als Drohnenpiloten. Und die haben das alles schon geübt mit ihren Games. Man versucht natürlich vor allem solche zu rekrutieren. Und das ist auch lange Zeit, so ein Drohnenpilot hat nicht wahnsinnig viel riskiert. Aber das hat sich in den letzten Jahren oder so recht stark verändert, weil beide Seiten suchen natürlich jetzt die Drohnenpiloten, die Bunker, wo die Piloten drinnen sitzen. Und wenn die Drohnen nicht über ein Glasfaserkabel gesteuert werden, brauchen sie ja eine Funkverbindung. Und für das gibt es Antennen. Und die Antennen, die kann man finden. Die kann man mit elektronischen Mitteln finden. Man kann sie aber einfach auch mit einer Drohne, wo einfach aufklärt, wo Bilder macht, kann man die Drohne je nachdem finden. Und natürlich wissen Drohnenpiloten auf beiden Seiten von der Front, welche Regionen, welche Hügel vor allem, welche Gebäude, Hochhäuser und so weiter geeignet sind, so eine Antenne zu installieren, weil je höher man oben ist, umso weiter ist, umso grösser ist die Reichweite vom Funksignal. Die Drohnenpiloten werden jetzt bevorzugt von beiden Seiten angegriffen. Sobald man mal weiss, wo so ein Drohnenbunker ist, also da setzen draussen alles dran, um die Piloten zu töten. Und das heisst, das Risiko für die jungen Drohnenpiloten, es gibt auch immer mehr Frauen, die das machen, die werden jetzt auch grösser.
Also die Russen, die setzen ja 40% vom gesamten Jahresbudget vom Staat ein für den Krieg, 8% vom Bruttosozialprodukt, also viel höher als im Westen. Die Frage ist, wie lange hält das Land noch aus? Der Economist hat vor einer Woche geschrieben, die russische Wirtschaft sei in einer Todeszone inne, dass die Russen das langfristig gar nicht können richtig durchziehen können. Und man weiss aus der russischen Geschichte, wenn man jetzt sich überlegt, wie das Ganze soll ausgehen, der Unterschied zwischen einem guten Zar und einem schlechten Zar ist der, gute Zar, der gewinnt den Krieg und der schlechte Zar, der verliert ihn. Das heisst, der Putin muss irgendwie gewinnen, sonst ist er selber gefährdet und könnte vielleicht umgebracht werden. Wie siehst du das, Kurt?
Also ich glaube schon, dass die russische Wirtschaft, die ja schon lange auf Kriegswirtschaft umgestellt ist, im Gegensatz zu uns in Europa, dass die noch vielleicht 2 Jahre das tragen kann. Aber die Preise für die Bevölkerung, der Preis ist hoch. Also es wird nicht investiert in Strassen, in Infrastruktur. Auch in Russland gibt es Ausfälle von Heizungen, von diesen Blockheizkraftwerken. Nicht, weil die Ukraine die bombardieren, sondern weil es keine Ersatzteile mehr gibt, weil das nicht gewartet wird, weil die Leute fehlen oder die Leute sind entweder in der Armee oder arbeiten in der Rüstungsindustrie. Und das ist natürlich mittel- oder längerfristig nicht durchhaltbar. Man darf nicht vergessen, Russland ist wirtschaftlich nicht einmal so gross wie Italien. Und Italien, das wissen wir ganz genau, könnte sich so einen grossen Krieg nicht einmal ein halbes Jahr leisten. Also da kommt etwas auf Russland zu. Und wenn der Westen mit seinen Sanktionen, wenn er die verschärfen und den Erdölexport von den Russen wird stärker ins Visier nehmen, also ein grosser Teil wird durch die Ostsee mit dieser Schattenflotte, da könnte man den Krieg wahrscheinlich deutlich verkürzen, weil sobald Putin wirtschaftlich und militärisch unter Druck ist. Er ist militärisch unter Druck, weil er gewinnt den Krieg einfach nicht. Er ist politisch unter Druck, weil er nicht als Sieger dasteht. Und er ist wirtschaftlich unter Druck, weil es mit der russischen Wirtschaft bachab geht. Langsam, aber sicher bachab. Und das könnte der Westen mit stärkeren Sanktionen gegen Erdöl, Export, könnte man das beschleunigen, dass der Putin am Schluss ernsthaft verhandeln muss. Im Moment, was hier verhandelt wird, in Genf und an anderen Orten, in Abu Dhabi und so weiter, das sind nicht ernsthafte Friedensverhandlungen. Das wird zu nichts führen. Das ist nur ein Spiel auf Zeit. Der Putin wird den Trump beruhigen, ihn flattieren, ihm irgendwelche illusionären Wirtschaftsdeals anbieten. Aber es geht nicht darum, den Krieg zu beenden, sondern den Krieg zu gewinnen, indem man die Ukraine zur Kapitulation zwingen möchte. Das hat aber nicht funktioniert, das muss man jetzt auch ganz klar sagen. Es ist dann bald ein Jahr, seitdem der Trump das versucht. Also da kommt der Putin auch nicht weiter. Und es wird der Punkt kommen, wo er irgendwann mal ernsthaft verhandeln muss, aber nur, wenn der Druck auf ihn erhöht wird.
Das heisst also eben, Ukraine kann nicht kapitulieren, weil man dann alles verlieren wird. Und der Putin kann nicht gewinnen, weil er da zu schwach ist und die 4 Jahre das nicht angebracht hat. Da fragt man sich, wie lange soll das weitergehen? Und eben, wie du das sagst, erst wenn der Putin realisiert, dass er seine Ziele nicht erreichen kann oder sein eigenes Land wirklich zerstört auf eine unsinnige Art und Weise, könnte das passieren. Und jetzt haben eben, seit der Trump an der Regierung ist, die Amerikaner liefern nur noch Waffen, die sie an die Europäer verkaufen, selber machen sie nichts. Wie ist denn da die Stimmung gegenüber dem Westen? Heute in der Ukraine gegenüber den Europäern, die die ganze Last jetzt tragen müssen. Und wie gegenüber Amerika, gegenüber dem Trump?
Also der Trump wird von den meisten Ukrainer, auch die, die ich kenne, mit denen ich rede, als Verräter angeschaut. Und sie nehmen ihn auch nicht ernst. Weil, also was die Ukrainer wirklich gut kennen, das ist Russland. Sie haben lange unter russischer Herrschaft gelebt. Alle Ukrainer können Russisch, sie können die russischen Medien lesen, sie wissen, was da gesagt wird. Sie sind einfach absolut baff über die Naivität von Trump und seinem Chefunterhändler, von Steven Witkoff. Wie man sich auf solche Gespräche in dieser Art und Weise mit Putins Leuten kann einlassen, das ist für die Ukrainer unbegrifflich. Und auf der anderen Seite sind sie natürlich sehr dankbar, dass Europa jetzt in die Bresche gesprungen ist, ein grosser Teil von dem, was weggefallen ist, von den Amerikanern selber liefert. Gleichzeitig hat die ukrainische Rüstungsindustrie extrem vorwärts gemacht. Also ein grosser Teil vom Material kommt jetzt aus ukrainischem Betrieb. Das hat das auch ein bisschen abgefedert, der Wegfall von der amerikanischen Unterstützung. Aber die Ukrainer sind sich natürlich bewusst, dass Europa nicht mit einer Stimme redet. Das ist das grosse Problem bei der Außenpolitik der Europäer, bei der Unterstützung von der Ukraine. Dann hat es so Länder wie Slowakei und Orban, die eigentlich eher auf der Seite von Russland sind, also zumindest die Regierung. Und all das ist für Ukrainer ein Zeichen, dass sie können sich nicht darauf verlassen, dass die Unterstützung aus Europa weiterhin kommt. Und darum sagen eigentlich die meisten, die sich auskennen, dass die Ukrainer möglichst viel selber müssen, machen müssen. Also die Kriegswirtschaft gibt es in der Ukraine schon länger.
Also wie viel Prozent jetzt von den Waffen, die verwendet werden an der Front oder zur Flugabwehr, wie viel kommen aus ukrainischen Quellen und wie viel jetzt aus amerikanischen oder europäischen Quellen?
Das kommt ganz auf das Waffensystem drauf an. Also bei den Drohnen kommt fast alles aus der Ukraine. Bei den Flugabwehr-Lenkwaffen wie Patriot, Iris und so weiter kommt alles, aber wirklich alles aus dem Westen, außer das, was die Ukrainer an altem Material aus der Zeit von der Sowjetunion haben oder wo man vielleicht auf dem Markt, auf der ganzen Welt jetzt einkauft, die alten sowjetischen Flugabwehrsysteme. Also die werden immer noch eingesetzt. Ich habe das auch gesehen jetzt wieder. Also es ist zwischen 0% und 100%. Ist eine weite Spanne, aber tendenziell hat sich das stark verbessert. Also ein grosser Teil von der Sachen produziert die Ukraine mittlerweile selber. Und vor allem dort in dem Bereich, wo eine Mischung ist aus Hightech, Kreativität und Massenproduktion. Also billige Sachen herstellen, die aber mit vielleicht einem Chip ausgerüstet ist, mit künstlicher Intelligenz, sodass eine Drohne am Schluss die letzten paar hundert Meter oder die letzten Kilometer nicht mehr vom Pilot selber gesteuert werden muss, sondern selber das Ziel anfliegt. Da sind die Ukrainer sehr gut und mittlerweile hat das der Westen auch erkannt. Jetzt wird ukrainisches Know-how wird nach Europa importiert. Es gibt Co-Produktionen. Wie sich einfach zeigt, dass Drohnen, zum Beispiel die aus Deutschland, in Kampfbedingungen nicht so gut sind, wie sie das in Tests gesehen sind. Und dass die ukrainischen Drohnen in vielen einfach überlegen sind.
Hat andere hinausgegeben in den letzten Monaten aus der Ukraine Korruption an höchster Stelle. Der zweite Mann hinter dem Zelensky, die Yermak, hat müssen zurücktreten. Man hat andere müssen rausrühren und als korrupt anschauen. Was sind das denn auch für Leute, wenn du das jetzt erlebt hast, wo man das Gefühl hat, das sind doch auch Patrioten, die kämpfen doch auch für ihr Land und dann sind dann viele von ihnen korrupt. Wie kannst du das erklären? Wie kommt das auch an in der Ukraine?
Also ich glaube nicht, dass irgendjemand in der Ukraine solche Leute als Patrioten bezeichnen würde. Das sind Verräter.
Aber die sind an wichtigsten Stellen, hat es offenbar viele
die
Verräter.
Die sind an wichtigen Stellen, ja. ist jetzt gerade wieder ein neuer Skandal mit Leuten aus der Luftwaffe und aus dem Geheimdienst, die hätten sollen die Bunker, also Bunker für die Flugzeuge bauen. Und auch dort hat es einen Korruptionsskandal gegeben. Das ist jetzt gerade in den letzten Tagen ist das rausgekommen. Das ist für viele Leute sehr bedrückend und macht sie noch verzweifelter. Aber ich würde trotzdem sagen, es gibt auch ein paar Hoffnungszeichen, weil jetzt zum Beispiel der Energieminister, der vom vorletzten Korruptionsskandal, der hier so quasi ein bisschen am Pranger gestellt worden ist, der hat versucht zu flüchten aus der Ukraine, ist an der Grenze aus dem Zug geholt worden, verhaftet worden und wird jetzt endlich angeklagt. Weil was in der Ukraine wirklich so ist, bisher sind vor allem die kleinen Fische, also ein Richter, wo, das ist ein konkreter Fall, ein Richter, der für $250 sich hat bestechen lassen für ein Urteil, der hat um die 6 Jahre Knast bekommen. Und die ganz grossen Fische, nämlich die im Umfeld von Zelensky, sind zum Teil nicht einmal angeklagt worden. Und das scheint sich jetzt zu ändern mit dem Energieminister. Wir müssen noch abwarten, ob am Schluss wirklich ins Gefängnis wandert, also ob er verurteilt wird. Und man darf nicht vergessen, die EU macht einen wahnsinnigen Druck, dass sich die Korruptionsbekämpfung verbessert.
Dass vor allem den hat sie sich verbessert? Oder ist einfach das endemisch? Weil ich glaube, der Unterschied zwischen Russland und der Ukraine in Sachen Korruption in beiden Ländern ist endemisch gewesen. In der Ukraine wird zum Teil aufgedeckt, in Russland nicht. Also wenn die Sachen vorkommen, ist das einerseits ein schlimmes Zeichen, dass es gibt, aber auch ein gutes Zeichen, dass man es irgendwie verfolgt. Oder wie siehst du das?
Ja, natürlich ist das ein gutes Zeichen, aber nur, dass das in die Medien kommt und man jemanden am Pranger stellt und er seinen Job verliert, das reicht eigentlich nicht. An sich sind das Verräter und sie müssten so behandelt werden wie Verräter, wo der Russen Informationen liefern. Die gibt es ja auch. Und die werden, die werden lebenslänglich in den Knast in der Ukraine. Und es ist nicht einzusehen, warum man sollte mit korrupten Leuten, die an höchster Stelle die Armee schwächen, die Energieversorgung schwächen, indem sie einfach abzweigen, 10-15%, je nachdem auch mehr, da müsste dann auch die Strafen verschärft werden, aber vor allem muss der politische Wille da sein, die Justiz machen zu lassen. Und in der Justiz hat es auch viele Verräter, hat es auch viele Leute, die für die Russen arbeiten oder die für Geld machen, die eben auch korrupt sind. Und das muss sich ändern, weil Korruption ist in der ukrainischen Psyche ganz tief drin. Die kriegt man nicht von heute auf morgen raus. Und es ist zu hoffen, dass die EU mit dem Druck, den sie macht, etwas erreicht. Das hat man ja auch in anderen osteuropäischen Ländern, die heute EU-Mitglieder sind, gesehen. Also natürlich ist Ungarn sehr korrupt, oder Rumänien und Bulgarien. Aber es hat sich im Vergleich zu früher noch verbessert, weil es einfach auch EU-Bestimmungen in diesem Bereich gibt. Und das ist so ein meine Hoffnung, dass die Ukraine von außen gezwungen wird, endlich mal Tabula Rasa zu machen.
Und wie ist das Image von Zelensky in Bezug auf Korruption? Ist er da ganz klar nicht dabei? Gibt es da überhaupt keinen Hinweis, dass er eventuell auch nochmal könnte in ein schiefes Licht kommen?
Also er ist natürlich schon seit langem im schiefen Licht, weil er die Leute um sich herum akzeptiert hat, weil er versucht hat, die Korruptionsermittlungen zu behindern oder sogar zu verhindern.
Und warum hat er das gemacht?
Wahrscheinlich braucht er die politische Unterstützung, die die Leute generieren können, um an der Regierung zu bleiben. Also ich sehe den Zelensky mit all seinen Verdiensten, die er hat, ohne Zweifel, sehe ich schon als Teil des Problems. Jetzt ist die Frage, im Herbst ist seine Popularität gesunken. Und dann hat er ein paar recht clevere Schachzüge gemacht. Er hat sehr populärer Geheimdienstgeneral hat er zu seinem Chefberater quasi gemacht, also zum Chef vom Präsidialamt. Er hat andere feige Leute befördert, also der neue Verteidigungsminister, der hat das Deal mit dem Elon Musk wegen der Starlings von den Russen eingefädelt. Das hat dem Zelensky wahrscheinlich wieder ein bisschen Popularität beschert und hat vor allem auch ein bisschen Ruhe gebracht, weil alle Ukrainer sind sich einig. Wenn sie anfangen, untereinander zu streiten, wegen Korruption, wegen Neuwahlen und so weiter, dann sind die lachenden Dritten draussen. Und darum versucht man das irgendwie zu lösen, ohne riesen Erdbeben auszulösen. Und es ist eigentlich ein Wunder, dass die Ukrainer das schaffen. Weil die Leute haben wirklich zwei geballte Füße in ihren Hosentaschen. Wenn sie die Dinge erfahren über all die Korruptionsskandale, und das ist ja nicht nur zuoberst an der Staatsspitze, sondern es ist eigentlich überall, auch in der lokalen Behörden, in der Polizei. Also es ist wirklich endemisch. Es ist längst nicht so schlimm wie in Russland. Das sieht man auch auf den Korruptionsvergleich, den Statistiken von Transparency International. Aber das Land kann sich das einfach nicht leisten, weil es ist natürlich die kleinere Kriegspartei, es ist die schwächere Kriegspartei, und jeder Dollar, der hier verloren geht, fehlt irgendjemand anders, was eben bräuchte, um in diesem Krieg zu bestehen oder den Krieg sogar zu gewinnen.
Also man redet ja davon, dass es Wahlen soll geben im Mai, weil die hätten schon lange stattfinden, aber natürlich während dem Krieg, auch laut ukrainischer Verfassung, kann man keine Wahlen durchführen. Jetzt offenbar auf Druck, vielleicht auch von außen, sollten die Wahlen stattfinden. A, werden sie stattfinden, und B, wird der Zelensky gewinnen, was meinst du?
Also ich glaube, das ist eine Illusion. Ich glaube nicht, dass es Wahlen geben wird. Also ich glaube nicht, dass mehr wie 10 oder 20% Wahrscheinlichkeit da sind, dass es in diesem Jahr Wahlen wird geben. Zelensky hat ja klar gesagt, er ist in diesen Verhandlungen nicht blöd. Er hat gesagt, okay, wir können schon Wahlen machen, aber dann muss ein 2-monatigen Waffenstillstand vorher haben. Und der Waffenstillstand fürchten ja draussen wie der Teufel das Weihwasser, weil es gibt den Ukrainer Zeit, ihre Befestigungen weiterzumachen, weit hinter der Front, sich zu reorganisieren. Und das möchte Putin auf keinen Fall, weil er hofft immer noch auf einen Zusammenbruch von der ukrainischen Armee. Seine Generäle schwätzen ihm ja den Kopf voll und sagen ihm, ja, wir können. Sie erzählen ihm auch Sachen über Ortschaften, die sie erobert haben, die absolut nicht stimmen. Also man muss bezweifeln, dass der Putin wirklich weiss, wie ernst die militärische Lage ist. Darum wird es so einen Waffenstillstand nicht geben und darum wird es auch keine Wahlen geben. Also das ist völlig unpopulär, dass man jetzt im Krieg Wahlen abhaltet in der Ukraine. Also es gibt viele Umfragen, die zeigen das sehr deutlich. Wie sollen auch all die Soldaten an der Front, wie sollen die abstimmen? Wie sollen die Wahllokale gegen russische Drohnen geschützt werden? Ich meine, da wären ja Massaker vor dem Wahllokal programmiert. Und darum ist das eine absolute Illusion. Das können eben auch nur so Leute wie Steven Witkoff können sich das ausdenken, die keine Ahnung haben von den Verhältnissen in diesem Land, die keine Ahnung haben von der Geschichte von der Ukraine oder von Russland, die nichts anderes kennen wie ihre Immobiliendeals. Und das ist eben etwas ganz anderes. Das ist ein Krieg. Da geht es um Millionen von Leuten. Und die Ukrainer haben sich emanzipiert. Die lassen sich nicht einfach irgendetwas von außen aufzwingen. Das haben sie während der Sowjetherrschaft über Jahrzehnte hinweg gehabt. Und sie werden sich weder von den Russen noch von Herrn Trump oder von Steven Witkoff irgendetwas aufzwingen lassen. Vor allem auch nicht, solange sie noch Hilfe bekommen von anderen Ländern, unter anderem von den Europäern, von den Kanadiern, von den Japanern und so weiter.
Wow, faszinierende Informationen und Einschätzungen von Kurt Pelda. Dir alles Gute, danke vielmals für alles und habt Sorge. Das war der Doppelpunkt. Nächster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Time to change has come and gone. What's your fears become your God? It's your decision. It's your decision. Yeah.
beste Talkshow der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.